Herzlich willkommen zum SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Hallo zu einer neuen Folge. Es freut mich wieder, dass du dabei bist und wir haben heute die liebe Viktoria Hufnagel bei uns. Sie leitet selbst eine Agentur, die SOM Agency, und hat auch die Ballbox ins Leben gerufen. Und wir werden heute auch darüber sprechen, wie es so ist eigentlich, eine Agentur zu gründen, was für Herausforderungen einen da begegnen. Und wir starten auch gleich mit dem Thema hinein, wie es dazu kam, dass du eben dein erstes Unternehmen, die Ballbox, gegründet hast. Herzlich willkommen, Viktoria.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Danke, dass ich heute hier sein darf und damit auch die Möglichkeit hatte, zum ersten Mal Wiener Neustadt zu sehen. Ja, wie kam es dazu? Man wird es mir wahrscheinlich anhören, früher oder später im Podcast. Ich bin keine gebürtige Wienerin, sondern komme aus Oberösterreich und da hat auch mein unternehmerischer Weg gestartet. Und zwar habe ich 2017 gemeinsam mit einer Freundin relativ unmittelbar nach der Schulzeit eine Eventagentur gegründet. Es war uns dabei sehr wichtig, das vor allem noch vor dem 20. Geburtstag zu machen. Das heißt, eigentlich um diese Zeit herum, Mitte April 2017, haben wir damals die Eventagentur Eve Events gegründet. Damals war der Name noch Eve Events, jetzt eben Ballbox, wie du schon gesagt hast. Und die hat sich eben darauf spezialisiert, andere Maturaballkomitees bei der Planung ihres Maturaballs zu unterstützen, aus dem Learning heraus, was wir uns mitgenommen haben, als wir den eigenen Maturaball im Komitee organisiert haben.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Wie kommt man auf so eine Idee, das dann auch umzusetzen?
Also ich muss sagen, da war eigentlich meine Freundin damals sehr federführend, weil sie hat damals an der WU BWL studiert. Ich habe Sprachwissenschaften studiert in London, also was ganz anderes und auch wo ganz anders. Aber wir haben uns damals schon super verstanden und haben gesagt, okay, wir müssen da gemeinsam was machen und es wäre einfach so schade, was man da alles lernt, das dann nachher eigentlich wegzuwerfen, dass das keinen Nutzen mehr hat für einen selbst. Natürlich hat es einen Nutzen, aber wir wollten auch anderen damit helfen und Unternehmensgründung war eigentlich für mich nie am Plan. Also ich hatte immer diesen klaren Weg von Schule, Matura, Studium und dann in irgendein großes Unternehmen, dann da die Karriereleiter raufzuklettern. Also ehrgeizig war ich schon immer, aber ich habe mir halt immer diesen fixen Weg vorgestellt. Und dann zu gründen und so Selbstständigkeit war eigentlich gar nicht meins. Nur durch dann sehr, sehr viele Gespräche und einen gemeinsamen Urlaub, wo sie mich auch mehr bearbeitet hat, habe ich mir dann gedacht, also, es wäre schon eine Challenge und es ist ja eh nur berufsbegleitend. Also wir machen das jetzt mal so als Studienprojekt. Während dem Studium kann man ja nur alles Mögliche ausprobieren. Machen wir das einfach mal.
Dann war es real.
Ja, und plötzlich sind wir dann da gestanden, eben in Wien bei der Wirtschaftskammer und haben den Gewerbeschein angemeldet und uns Unternehmen angemeldet und tausende Fehler auf dem Weg gemacht.
Ja.
Ich kann selbst manchmal nicht glauben, wo das Ganze jetzt hingeführt hat bis heute, 7 Jahre später.
Ja, lass uns gleich einmal so ein bisschen einen Bogen spannen, nur damit man mal einen Überblick bekommt, wo du heute stehst. Und dann würde ich sagen, tauch mal ein in diese 1000 Fehler.
Also heute habe ich nicht mehr nur Eve Events oder wie es jetzt heißt Ballbox, sondern eben auch eine Social Media und Podcast Marketing Agentur mit dem Namen SOM Agency. Der Name hat sich eigentlich, ja, es ist eine ganz lustige Story eigentlich, wie sich das entwickelt hat. Weil gestartet bin ich als Freelancerin, klassisch im Marketingbereich, habe mir gedacht, okay, für Ballbox habe ich jetzt auch Marketing gemacht, wir haben unseren Instagram-Account aufgebaut, ja, man kannte uns jetzt in Oberösterreich vor allem dann schon in der Zielgruppe recht gut und habe mir gedacht, das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Könnte ich das doch eigentlich auch für andere Unternehmen machen und andere dabei unterstützen, ihr Business, also sei es jetzt Startups, Solopreneure, Einzelunternehmerinnen, auf eine leistbare Art und Weise zu unterstützen mit dem Know-how, das ich sowieso schon habe. Und dann habe ich als Freelancerin gestartet, habe versucht, mir erstmal so Kontakte aufzubauen, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und nach so gut einem Jahr habe ich dann gemerkt, okay, ich brauche irgendwie Unterstützung. Also alleine geht das alles nimmer. Ich habe dann meine erste Mitarbeiterin bekommen, die auch nach wie vor im Unternehmen ist. Und irgendwie dann wieder ein Jahr später ist dann wieder wer dazugekommen. Und irgendwie haben wir dann gesagt, das schaut irgendwie komisch aus auf LinkedIn, wenn da steht, ich arbeite bei Victoria Hufnagel. Das wirkt irgendwie nicht so cool als Referenz. Haben wir gedacht, okay, gut, wir brauchen irgendeinen Namen. Und dann ist so alles Mögliche, haben wir uns durchüberlegt, was es sein könnte. Und eigentlich haben wir gesagt, okay, unser Fokus ist Social Media und Podcasts. Social Media, Abkürzung SOME. Deshalb Some Agency. Und wir haben sie gedacht, das klingt eigentlich auch cool, wenn man sagt, ich arbeite bei so Some Agency. So. Vor allem auf Englisch dann, weil wir auch viele englischsprachige Kundinnen haben. Und so ist es dann dazu gekommen, dass eben Some Agency das Licht der Welt erblickt hat.
Ja, interessant auf jeden Fall. Vor allem ja von Ballbox, wo es immer ein ganz anderes Thema auch ging. Dann zu der Social Media und Podcast Agentur. Und du hast es vorhin eben schon angesprochen, die vielen Fehler, die euch auf diesem Weg auch begegnet sind. Wie gehst du generell mit Fehlern um, bevor wir darüber reden, was das für Fehler waren? Ja, also wie war das damals so, wie so diese Fehler hineingekommen sind? Wie war das so? Konntest du das annehmen oder war das dann eher schwieriger? Und wie ist das heute, wenn du daran denkst, Fehler zu machen?
Ja, also ich finde es großartig. Also wirklich. Ich bin dafür bekannt, im Team immer tausendmal nachzufragen, habt ihr Feedback für mich? Kann ich irgendwas besser machen? Vor allem in dieser Teamposition oder Managerrolle, die ich davor ja nie hatte und wo ich auch keinen Plan davon hatte, einfach mit ein bisschen Gespür da reingegangen bin. Ich stehe echt alle 2-3 Monate auf der Matte bei meinem Team und sage, habt Feedback für mich? Soll man was anderes machen? Soll ich was anderes machen? Weil ich finde es ja komisch, dann immer nur so von meiner Seite zu sagen, ja, das gehört anders und das müsst ihr anders machen, sondern ich würde gern wissen, was ich falsch mache, weil sonst kann ich mich ja gar nicht weiterentwickeln. Mhm. Und auch das ganze Business hat sich ja eigentlich aus Fehlern entwickelt, könnte man schon fast sagen. Mhm. Weil zu Beginn haben wir ja gestartet mit einer Event-Plattform, wo es darum gehen hätte sollen, verschiedene Dienstleisterinnen für dein Event schnell und einfach online anzufragen. Wir haben das auch aufgebaut. Ich glaube, wir hatten zu den besten Zeiten über 200 Dienstleisterinnen auf der Plattform. Aber es hat halt hinten und vorne nicht funktioniert, weil wir haben das selbst ohne irgendeine Coding-Erfahrung auf WordPress mit allen möglichen Plugins, die wir da übereinander gestapelt haben, die alle nicht zusammengepasst haben, aufgebaut und klarerweise hat das nicht funktionieren können. Und dadurch eigentlich ist dann wieder entstanden, dass wir gesagt haben, okay, das funktioniert offensichtlich nicht. vielleicht gibt es einen anderen Weg. Und dann haben wir zum Beispiel Matura-Ball-Messen gestartet, das auch nach wie vor gibt. Ist auch ein einzigartiges Konzept, wo anstatt eben auf diese Plattform zu gehen, kommen sie zu einer Veranstaltung, weil mit Events kennen wir uns aus. Mhm. Das zu verbinden macht halt mehr Sinn. Aber ja, also um deine Frage zu beantworten, grundsätzlich, ich mag Fehler wirklich gerne, weil man merkt, einfach nur so kann man sich weiterentwickeln. Und ich glaube, Weiterbildung ist eines der erfüllendsten und motivierendsten Dinge, die man haben kann, machen kann. Und nur wenn ich weiß, wo meine Schwächen sind und wo ich noch Entwicklungspotenzial habe, kann ich ja mich dann auch erst den Blick dorthin richten und was verändern.
Ja. Was war denn so der größte Fehler, den du gemacht hast, wo du auch das größte Learning daraus hattest?
Ich glaube, das ist ein sehr langweiliger Fehler, nicht von Anfang an mit einer Buchhaltung und Steuerberatung zusammenzuarbeiten.
Wirklich, ja?
Ja.
Also, so einfach ist es oft, gell?
Dann. Ja, aber man spart sich so viel Zeit langfristig. Ja. Und vor allem, wenn es nicht dein Kernbusiness ist, sich da ständig mit irgendwelchen Rechnungen, Einnahmen, Ausgaben, Planung, Lohnverrechnung habe ich Gott sei Dank nie selber machen müssen, da bin ich gleich zu einer Lohnverrechnung gegangen. Und auch die falsche Steuerberatungskanzlei zu wählen. Also wir haben dann mal gewechselt und das war so ein Unterschied, einfach dann sich gut betreut zu fühlen von jemand sehr Kompetenten. Also ich würde eigentlich jedem, der sich selbstständig macht oder ganz am Anfang gerade ist, gleich mit Expertinnen, vor allem in dem Bereich, wenn das nicht euer Kernbusiness ist.
Ja. Ja, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand gründet, also abgesehen von diesem Hinweis, ja, dass man sich einen Experten holt in den Bereichen, wo man nicht so gut ist, ja. Was würdest du jemandem mitgeben, auf welche Stärken kommt es an, was braucht man, um sein Business zu entwickeln?
Ich glaube, flexibel zu bleiben auf jeden Fall, das Geschäftsmodell immer wieder anzupassen, wenn man merkt, das funktioniert nicht, oder auch mal hinzuschauen, was funktioniert eigentlich, und da dann lieber doppelt drauf zu gehen und später auch mutig zu sein für größere Projekte. Also es entwickelt sich ja dann auch mit der Zeit, und da den richtigen Moment zu erkennen, wann man auch mit Partnerinnen zum Beispiel zusammenarbeitet und sagt, okay, ich muss jetzt nicht mehr alles selbst abdecken, oder zu sagen, hey, ich muss jetzt mal mein Team vergrößern oder sich auch ein größeres Projekt zuzutrauen, das eigentlich nicht in dem klassischen Scope wäre eines Einzelunternehmers zum Beispiel, und da einfach auch größer zu denken.
Ja. Was würdest du noch sagen, was sind so denn spezielle Herausforderungen, die eine Agentur vielleicht auch hat, auch eben in Bezug auf Sichtbarkeit und Vermarktung? Würdest du sagen, dass da die Ansprüche von Kunden oftmals besonders hoch sind, dass man da natürlich selbst sehr sichtbar ist, und wenn man da nicht genau gefunden wird, dann ist das gleich ein No-Go? Also wie hast du das erlebt in der eigenen Entwicklung deiner Sichtbarkeit mit der Agentur? Und welche anderen Punkte gibt es noch, wo du sagst, das ist speziell bei einer Agentur irgendwie herausfordernd?
Ich glaube, einerseits ist es extrem wichtig, zu Beginn als Agentur selbst rauszugehen. Und ich denke, es ist auch kein Fehler, eher offen und extrovertiert zu sein. Hilft auf jeden Fall beim Netzwerken am Anfang, und meiner Erfahrung nach war wirklich das Netzwerken und mit anderen Selbstständigen zu sprechen, auch mal über Themen zu sprechen, die jetzt nicht unmittelbar mit der eigenen Leistung zu tun haben, sondern sich mal vor allem anzuhören, was sind denn die Probleme, die es gibt, die Herausforderungen der potenziellen Kundengruppe. Und das im besten Fall finde ich schon live vor Ort, also persönlich. Langfristig dann schon auch digital auf das eigene Auftreten zu achten. Also eine Herausforderung in dem Bereich ist auf jeden Fall, dass man als Marketingagentur ja doch extrem hohe Ansprüche hat an das, wie Marketing sein sollte, und man das im besten Fall ja auch für sich selbst umsetzen will. Nur leider oder Gott sei Dank, wenn man viel mit Kundenprojekten beschäftigt ist, dann haben natürlich die Kundenprojekte Vorrang. Und das, was immer hinten runterfällt, ist die eigene Webseite, das eigene Marketing, der eigene Instagram-Account und so weiter. Da würde ich wirklich sagen, sich möglichst automatisiert was zusammenzubasteln, zusammenzustellen, möglichst einfach und effizient vor allem auch für sich selbst zu arbeiten. Ja, ein weiteres Learning war auch, das Marketing für die eigene Agentur am besten nicht selbst zu machen. Klingt jetzt ein bisschen komisch als Marketingagentur im ersten Moment, aber ich finde, das ist eines der schwierigsten, wenn nicht sogar die schwierigste Sache, sich selbst zu vermarkten. Weil man ist da so tief drinnen im Thema Webseite, welche Zielgruppe möchte man erreichen, welchen Instagram-Account möchte man als nächstes bespielen. Und dann erstmal auf das Team zuzugehen und zu sagen, hey, du bist jetzt verantwortlich für das Marketing von Some Agency, hat mir total geholfen, weil der Blick ist einfach ein ganz anderer und man ist auch nicht emotional so involviert, muss man einfach sagen.
Ja,
also das wäre so mein Tipp für andere Marketingagenturen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp, vor allem ich kann das nur bestätigen, für sich selbst das Marketing zu machen, ist wirklich eine sehr große Herausforderung tatsächlich. Ja. Wie ist es dir dennoch damit ergangen, jetzt auch als Vorbildwirkung natürlich für deine Kunden? Ja. Man hat vielleicht nicht immer dieses Team auch gehabt, ja, dass man sagt, man kann das abgeben. Wie geht es dir da generell damit, eben ein Vorbild zu sein für deine Kunden, was dein eigenes Marketing betrifft? Weil wir verlangen natürlich von unseren Kunden, dass wir sagen, naja, du solltest Marketing machen und dafür gibt es uns ja und schau doch dahin, ja, weil das ist wichtig. Ja. Und wenn man dann aber selbst eben nicht in dieser Präsenz ist oder selbst gewisse Dinge nicht schafft oder gerade nicht den Fokus drauf hat, weil man sich ja auch um die Kunden kümmert, ja, aber dennoch, Wie ist es dir damit ergangen? Und du hast es jetzt zwar schon gesagt, wie du das heute löst, ja? Aber was würdest du jemandem empfehlen, eben, der jetzt zum Beispiel auch kein Team hat?
Ich glaube, es ist wie bei guten Ratschlägen. Also wenn ein Freund oder eine Freundin zu dir kommt und dich um Rat fragt, dann gibt man ja immer die besten Ratschläge, die man dann aber oft selbst eben nicht befolgt. Und sich da an der Nase zu nehmen und zu sagen, hey, ich habe doch gestern noch zu dem Kunden gesagt, er soll sich doch einfach mal überwinden und da in eine Story reinsprechen. Ja, muss ich das jetzt schon selbst machen, alleine aus der Verbindung und der Verantwortung dem Kunden gegenüber, da auch ein Vorbild zu sein. Also das hat mir geholfen zu sagen, okay, ich muss das jetzt halt einfach machen als Vorbild, wie du auch gesagt hast. Andererseits, vor allem wenn du am Anfang bist und noch alleine als Selbstständiger oder Freelancerin unterwegs bist, ist es sowieso die Nötigkeit einfach da, weil du musst ja auch irgendwie zeigen können, du musst deine eigenen Use Cases aufbauen, deine Case Studies, und im besten Fall machst du das ja auf deiner eigenen Plattform, weil dann hast du den doppelten Win dadurch.
Mhm.
War beim Podcast auch bei mir nichts anderes. Den ersten Podcast, den ich produziert habe, war mein eigener Podcast. Und nach wie vor ist das der Ort, wo ich Dinge ausprobieren kann und für meine Kunden in Learnings bringe. Und ich glaube, es ist ein Mindset-Thema, wenn man sich dann immer wieder sagt, ah, ich mache das ja jetzt nur, um das zu üben oder auszuprobieren für die Kundinnen. Mir hilft es dann schon zu sagen, okay, man probiert jetzt mal einen Videopodcast zum Beispiel, auch wenn das jetzt nicht das klassisch gewählte Format wäre. Also so kleine Ausreden für sich selbst vielleicht.
Ja. Woran scheitern denn die meisten Agenturen aus deiner Sicht, wenn sie eben in dieser Entwicklung sind, dass sie ihre Agentur aufbauen wollen, Team erweitern möchten, mehr Kunden dazu nehmen wollen und irgendwie vielleicht stagniert es oder vielleicht ist es sogar so brenzlig, dass man sagt, ich muss die Agentur sogar wieder schließen. Was würdest du sagen, sind die Hauptgründe dafür?
Ich glaube, Angst vor dem nächsten Schritt primär. Also ich finde es schwierig, da allgemein eine Antwort zu geben, weil man hört ja eigentlich immer nur von allen Erfolgsgeschichten und dass es bei jedem ja super funktioniert. Und vor allem, wenn man in dem Moment ist und ich war in der Situation, wo ich mir gedacht habe, okay, 2 Monate geht es jetzt noch und probiere das noch und ansonsten muss ich mir halt wieder einen Job suchen. Und sich da aber auch zu verbildlichen, okay, muss ich mir halt wieder einen Job suchen, ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Also man kann ja trotzdem nur jetzt im Marketingbereich arbeiten, nur halt für sich selbst ist es was anderes. Und das sich immer so zu denken, okay, was ist der Worst Case, der wirklich passieren kann? Dann merkt man, hey, okay, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Und es ist wahrscheinlich was jeder schon 100-mal gehört hat, aber es stimmt auch einfach. Und da hat jeder seinen eigenen Worst Case, was der sein würde. Und ich glaube, oft ist man dann so verkopft, vor allem am Anfang, dass man sich immer nur denkt, ja, das wird sowieso nichts, oder Perfektionismus auch bei vielen. Das muss jetzt so oder so sein, sonst stelle ich meinen Podcast nicht online oder sonst tagelang über einem Angebot brüten, weil das muss jetzt noch anders formuliert werden, der 7. Punkt. Einfach raus und lieber mehr und lieber probieren. Weil im Worst Case, in dem Fall, auf kleinem Rahmen, habe ich halt einen Fehler gemacht und habe daraus gelernt, dass irgendwas halt, dass ich das nächste Mal besser mache. Und auch jetzt nach wie vor, man kann es auch auf größerer Ebene sehen, weil jetzt könnte ich mir auch denken, naja, jetzt sind wir ja schon eine Agentur, jetzt müssen wir schon professionell auftreten nach außen hin und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es gibt da auch einen Shift jetzt gerade, vor allem in den unter Startups, unter neu gegründeten Unternehmen, die da auch viel cooler und ja, entspannter sind, was das angeht. Zum Beispiel gestern erst habe ich einen Fehler gemacht. muss gar nicht so lange nachdenken.
Ja.
Habe eine LinkedIn-Connection-Anfrage rausgeschickt mit Text dazu. Und habe die halt schnell irgendwie am Handy getippt und ja, raus, passt schon. Und dann schaue ich so am nächsten Tag rauf und denke mir, ach, die sind immer nicht angenommen, warum? Ja, 3 Tippfehler in der ersten Kontaktanfrage. Da habe ich gedacht, es gibt nichts Peinlicheres. Deshalb erzähle ich es euch gleich nochmal im Podcast. ja, und natürlich, also wenn ich so eine Kontaktanfrage bekommen würde, würde ich da auch nicht annehmen. Habe dann einfach eine Nachricht nachgeschrieben noch, aber dort so, ja, sorry für die Tippfehler, mal zu schnell abgeschickt Emoji dazu. Und habe mir gedacht, auf der anderen Seite, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, also meine Zielgruppe ist eigentlich schon so, dass die so cool ist und so entspannt ist und das sicher auch schon mal gemacht hat, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und vielleicht ja sogar was Positives sein kann. Mhm. Weil, okay, gut, ist halt jetzt mal passiert, ist blöd. Werde ich jetzt nur Kontaktanfragen mit Tippfehler schreiben? Nein. Ja. Aber passiert halt.
Ja.
Ja. Oh, ja.
Ja, es passiert eben, ja. Es ist ja auch hinter jedem Business stecken Menschen, ja, und Menschen machen mal Fehler. Und das ist, wie du gesagt hast, ja, es ist ja nur die Frage, wie gehe ich damit um und vor allem, wo ziehe ich meine Learnings daraus, ja. Und was ich mir da oft denke, also ich kenne das Thema, ja, also ich kann das voll nachfühlen, ja. Und oft ist es dann so, dass der Fokus einfach noch nicht, oftmals nicht da ist, ne? Weil es ist ja doch auch in der Agentur oft dann so, dass du viele Themen gleichzeitig hast. Ja? Also überall, da brennt ein bisschen dort der Hut, dann will, da ist da irgendwo eine Stichflamme. Also da hast du irgendwie ständig irgendwo zu tun auch, ja. Wie gehst du mit diesen Herausforderungen um, ja, dass du das Thema Projektmanagement, wie führst du das bei dir im Unternehmen? Wie schaffst du es, wenn Stress entsteht, ja, den möglichst gering zu halten?
Ich glaube, zum Thema Stress könnte man eine ganze eigene Folge füllen. ein Riesenentwicklungsprozess auf jeden Fall. Weil es gibt zu Beginn den Stress, dass du keine Einkommen hast, dass du keine Einnahmen hast oder zu wenige Einkommen und bis zu einem gewissen Zeitpunkt musst du aber dieses oder jenes erreicht haben. Eben auch auf emotionaler Ebene, ja, wenn ich das jetzt nicht geschafft habe, dann bin ich ja quasi ein Failure und was werden alle anderen davon denken und so weiter und so fort. Zu jetzt läuft's gut, wir haben genug Einkommen, wie schaut's in 3 Monaten aus, was ist mit der Zukunft, wird das dann auch noch so sein, das sollte ich jetzt eigentlich schauen, dass dieses und jenes wie auch immer läuft. Mir haben mehrere Dinge geholfen, also kleinere Sachen, die man für sich selbst einfach machen kann, die vermutlich eh jeder für sich selbst kennt, ist es, ich habe zum Beispiel einen Hund, ich gehe viel spazieren, oder spiel mit dem Hund, solche Sachen, die mir einfach runterbringen. Mhm. Klare Zeiten, wo ich nicht erreichbar bin. Mhm. Am Anfang stand bei mir überall 24/7 erreichbar, auch am Wochenende, auch in der Nacht und so weiter. Nein, also bei aller Liebe und auch wieder der Kunde, den ich anspreche, der versteht, dass es nicht nur das Unternehmen und das Business gibt, sondern eben rundherum noch ganz viel mehr. Und das ist mehrwertschaffend für die Arbeit, diese Auszeiten. Ich habe zum Beispiel am Handy immer Do Not Disturb, ab 20 Uhr erreicht mich niemand mehr, außer vielleicht 2, 3 Kontakte. Und auch am Wochenende zu sagen, auch für meine Mitarbeiterinnen extrem wichtig, ist vielleicht auch ein Tipp noch so, wo ich mich selbst ausgetrickst habe. Ich habe immer, also der Schritt dazu, auch eben nicht 24/7 erreichbar zu sein, war, weil ich mir gedacht habe, ich kann doch von keinem Mitarbeiter verlangen, dass der am Samstag um 15 Uhr jetzt antwortet, wenn es kein Notfall ist.
Ja.
Es weiß jeder, hey, wenn wir am Montag ein Riesen-Event haben und da die letzten Vorbereitungen sind, dass wir da erreichbar sind, ist klar. Aber eine klassische Frage wie, hey, können wir nächste Woche den Termin von Dienstag auf Mittwoch verschieben? Die Antwort reicht auch am Montag. Und das an den Mitarbeiter zu kommunizieren, hat mir total geholfen, das auch an mir dann zu denken, okay, ich kann ja nicht das jetzt mit den Mitarbeiterinnen machen, ich sollte es bei mir auch machen, um wieder dieses Vorbild gegenüber dem Team zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also sowas hat auch total geholfen, ja. Man merkt, glaube ich, mir gibt das Team extrem viel. Also für mich ist es wirklich diese Zusammenarbeit und eben Agentur ist mir, liegt mir viel näher als Spezialistin und Expertin und Freelancerin zu sein.
Ja, ist auch eine wichtige Erkenntnis eigentlich herauszufinden, Agentur im Sinne mit dem Team gemeinsam zu entwickeln, ja, oder als Einzelkämpfer, ja, und es sind beide Wege okay, und dass man herausfindet, wo passt es einem besser, ne? Also wie kann man besser arbeiten auch, ja.
Auf jeden Fall, also auch eine super Frage, die man sich zu Beginn mal stellen kann, weil natürlich zu Beginn zu sagen, okay, wir gründen jetzt zu fünft oder wir suchen gleich Investorinnen zum Beispiel und gehen halt gleich in ein größeres Unternehmen rein. Es erfordert Mut auf jeden Fall, so einen Schritt. Würde ich persönlich nicht empfehlen, weil es mein Weg einfach nicht war und ich in dem Moment nicht so weit gewesen wäre. Aber trotzdem habe ich damals auch schon gewusst, ich bin niemand, der Spezialistin im klassischen Sinn ist. Ich bin Generalistin, ich bin grundsätzlich mehr die, die den Überblick behält und die Leute so einsetzt, dass sie bestmöglich ihre Fertigkeiten ausleben können und einsetzen können. Aber ja, zu Beginn ist das natürlich eine super schwierige Entscheidung.
Ja, voll. Ja, weil man auch noch gar nicht weiß oft, ja, was liegt mir mehr, weil manchmal muss man auch die Situation erleben, damit ich überhaupt weiß, wo höre ich hin. Ja.
Ja, das stimmt.
Ja, genau, ja. Ja, ich möchte noch einen Punkt ansprechen und das ist der Umgang damit, wenn Kunden sagen, sie beenden die Zusammenarbeit. Das ist auch immer wieder ein Thema. Ich glaube, da geht es jedem so. Ja, jeder, der ein Business hat, wird Kunden haben, die gehen. Ja, jetzt ist der Markt natürlich schon sehr auch besetzt im Bereich Werbeagentur, Digitalagentur, Social Media Agentur. Woran glaubst du, liegt es, dass Kunden sich von einem trennen, aus Sicht des Kunden auch und aus Sicht von dir natürlich auch als Agenturinhaberin, wie geht's dir damit, beziehungsweise was setzt ihr für Maßnahmen oder was schlussfolgert ihr daraus, damit das dann zukünftig nicht passiert?
Ja, auf jeden Fall. Große Frage.
Ja.
Ich glaube, also was wir auf jeden Fall machen, ist danach mal eine interne Revision. Also wir schauen halt immer, was hätten wir anders machen können. Wo war der Punkt, wo man so gefühlsmäßig eh schon mitbekommen hat, das passt jetzt nicht mehr so ganz. Und wie hätten wir es vielleicht noch umdrehen können? Oder auch ein Learning, hätten wir vielleicht von Anfang an gar nicht mit diesem Kunden zusammenarbeiten sollen. Weil oft am Anfang nimmt man ja, was man kriegen kann. Und dann aber zu merken, hey, ich habe da jetzt zum Beispiel was angeboten, was gar nicht so unsere Kernkompetenz ist. Einfach nur, ja, damit man halt diesen Kunden auch im Portfolio hat. Das ist zum Beispiel was ich nicht mehr machen würde. Sondern ich weiß, was wir gut können und was wir gut machen. Und das bieten wir an. Und nichts drüber hinaus. Und ansonsten habe ich ja mein Netzwerk, das ich empfehlen kann. Also das ist ja noch besser, weil es ist für den Kunden besser, er wird erfolgreicher sein und er ist zufriedener mit der Zusammenarbeit, auch langfristig. Was auch geholfen hat, ist mit dem Kunden tatsächlich zusammen nochmal zu sprechen, woran es liegt. Ich sage mal, in 80% der Fällen wird es eh der Grund sein, ja, wir machen jetzt halt kein Social Media mehr, wir machen jetzt, weiß ich nicht, wir haben jetzt eine Vertriebsagentur und die macht das jetzt alleine und die braucht kein Social Media mehr. Gut, dann könnte ich natürlich noch versuchen, denen zu erklären, dass es trotzdem nicht schlecht wäre, Social Media zu machen. Aber Faktum in vor allem kleineren Unternehmen ist, die haben ein gewisses Budget und das ist entweder für Social Media oder für Vertrieb. Und das muss der Unternehmer selbst entscheiden, was gescheiter ist. Auch nicht jede Absage von einer, zum Beispiel von einem Retainer, muss langfristig das Ende der Zusammenarbeit sein. Mhm. Weil eventuell geben sich andere Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben mit den Kundinnen, auch ab und an wieder mal so sagen, hey, hallo, ich weiß, man hat wieder viel zu tun, also da muss man die Momente finden dafür, aber mal nochmal anzuklopfen und zu sagen, hey, ich wollte nur mal kurz ein Update sagen und mich interessiert ja auch wirklich, was bei denen passiert ist seither. Und vielleicht mit den Entwicklungen, die es seither gab, gibt es ja etwas, was wir jetzt für dich tun können oder wir können jemanden empfehlen, der gerade genau da helfen kann. Also diesen Austausch zu suchen und ein Bilder zu sein, was auch nach der Zusammenarbeit passiert bei denen, fand ich sehr gut und auch sehr hilfreich und hat auch zu Folgeaufträgen vielleicht dann ein Jahr später geführt. Mm. Ja, genau. Also nichts so als absolut zu sehen.
Ja, genau, ja.
Ja. Und auf keinen Fall jetzt irgendwie, ich glaube, das ergibt sich von selbst, dass da niemand eine einzige Person schuld ist oder ein einziger Vorfall ist auch in den seltensten Fällen wirklich das Problem, sondern das hat sich ja irgendwie zusammengestaut.
Ja.
Weil, normalerweise, wenn einmal was schiefläuft, ist das kaum ein Grund, dass man gleich die Zusammenarbeit komplett auflöst. Mm,
ja, ja. Ja, was machst du mit Kunden, die den Mehrwert nicht erkennen? Also während der Zusammenarbeit, ja, oder wo du sagst, Marketing, das ist ja immer noch diese Seite von wegen, ja, man kennt es, diesen Spruch. Ja, man weiß dann nie genau, was da rauskommt. Ne? Wie gehst du damit um oder wie argumentierst du hier bei Kunden, dass sie den Mehrwert eben erkennen und wahrnehmen können? Für jene, die sich halt schwerer tun, das sage ich einmal, zu fassen. Ja.
Ja.
Schwierige Frage, gell?
Ich versuche immer, im besten Fall zu Beginn was zu machen, aber es nicht zu viel Invest ist, also wo sich die Kundinnen noch ganz wohlfühlen am Anfang damit, was möglichst kleine und messbare Ergebnisse erzielt, die ich auch von Anfang an, vorhersagen ist jetzt übertrieben, aber absehen kann, dass es vermutlich in diese oder jene Richtung geht.
Mhm.
Weil das einfach Vertrauen schafft. Vor allem, wenn Kundinnen schon schlechte Erfahrungen davor gemacht haben, ist das immer eine Challenge. Und da dann zuerst mal zu zeigen, hey, es geht auch anders und es muss nicht nur ein Kostenfaktor sein, sondern im besten Fall ist es ein Investment. Und man kann ja auch, es gibt ja nicht umsonst ein Return on Investment und einen Return on Ad Spend und so weiter. Also da ist schon was dahinter. Es ist eine schwierige Ausgangslage jedenfalls, weil man einfach viel Erklärarbeit leisten muss. Und ein wichtiger Punkt, denke ich, ist auch trotzdem die persönliche Ebene. Weil wenn ich jemanden vertraue, den kenne, Podcasts sind ja auch sowas, was total Vertrauen aufbaut und authentisch wirkt. Ein Riesenthema. Also Möglichkeiten zu geben, auch dieses Vertrauen aufzubauen. Das kann man für sich selbst eben wieder mit eigenen Marketingmaßnahmen machen, aber auch im persönlichen Gespräch und sich die Zeit nehmen. Und dann auch vielleicht Case Studies, auch sowas. Also alles, was Vertrauen aufbaut. Ich finde, Vertrauen ist total ein wichtiges Thema. Ich glaube, ich habe es gerade auch 5-mal gesagt. Also so zu versuchen, dass man da eben auf von vielleicht minus 20 auf 0 kommt und dann muss die Arbeit für sich selbst sprechen.
Mm. Ja, sehr, sehr wichtige und gute Aspekte, die du da reinbringst. Und meine Abschlussfrage für heute handelt darum, was du jemandem mitgeben würdest, wenn er daran denkt, eine Agentur zu gründen, den Weg zu gehen und was so die 3 wichtigsten Punkte sind, die man ja im Fokus behalten sollte.
Ich glaube, das Wichtigste ist, sich ein Umfeld zu schaffen, das Stabilität gibt. Also tatsächlich, wenn ich jetzt den Fokus auf eine Unternehmensgründung legen möchte und das erfordert einfach sehr viel auf dem Energielevel, auf professioneller Ebene, dass man sich weiterbilden muss, dass man sich auch in der Persönlichkeit weiterentwickeln muss und dazu wissen, ich habe ein stabiles familiäres Umfeld zum Beispiel. Oder grundsätzlich auch finanzielle Sicherheit, dass ich mal weiß, okay, fürs nächste Jahr nehme ich mir jetzt einfach die Zeit und habe da Möglichkeit zu lernen. Möglichst alle Umstände rundherum stabil zu halten, um den Fokus auf die eine Sache, auf die es auch ankommt und die Energie jetzt braucht, zu legen. Danach hat man dann auch mal die Möglichkeit, das woanders hinzulegen und das ist auch gut so. Aber zu Beginn braucht es diesen Fokus einfach von der Person. Und die zweite Frage war, drei Dinge, auf die sie sich fokussieren sollten.
Genau, also um quasi erfolgreich zu sein. Es ist immer das Ziel, also klar, jetzt könnten wir darüber reden, was bedeutet Erfolg für jeden Einzelnen. Ja. Aber was sind so drei Dinge, die dazu führen, dass wenn ich jetzt in dieser von dieser Gründungsphase weg, ja, habe ich ein gewisses Ziel, was ich erreichen will. Ja. Und was sind drei Dinge, die mir dabei helfen, was auch immer das jetzt ist, ja, aber die mir dabei helfen, eine solide, gute Agentur aufzubauen mit den absoluten Wunschkunden. Genau.
Oh ja, habe ich gleich was. Kostenstruktur.
Ah, ja.
Also sich zu überlegen, was muss in welcher Zeit erledigt werden können und was muss und darf das kosten. Mhm. Weil was man als Freelancer kann man sich sehr leisten, ist ja nur die eigene Zeit und kommt dann irgendwie mal drauf, hey, ich arbeite eigentlich jede Woche 60 Stunden, aber irgendwie geht es sich trotzdem nicht aus. Mhm. Ich tracke tatsächlich für mich selbst, obwohl ich es nicht müsste, in einem Excel-Sheet jede halbe Stunde, was ich mache, weil das Team muss es auch so machen. Nur so, man braucht, wie gesagt, kein fancy Tool, es reicht ein Excel-Sheet, weil nur so sehe ich dann so, oh, ich habe mir gar nicht gedacht, dass ich für diesen Kunden, der mir im Monat 300 Euro zahlt, eigentlich 30 Stunden arbeite. Will ich das wirklich, dass meine Stunde so wenig kostet? Und ist es dann, also ist es auch sinnvoll und skalierbar? Und diese Selbsterkenntnis ist sehr wertvoll. Mhm. Also von Anfang an sich das für sich selbst zu überlegen. Hilft auch dabei, deinen eigenen Preis festzulegen. Einfach sich alles mal irgendwo aufzuschreiben und da kann man sich's eh rausrechnen im Endeffekt. Das ist wichtig. Das zweite ist, sich auch von der Persönlichkeit her, glaube ich, nicht zu viel zu verstellen in irgendeiner Richtung, weil eben genau dieses Authentische und Vertrauensvolle entsteht ja dadurch, dass man sich sicher ist in dem, was man kann und was die eigene Expertise beinhaltet. Und dann kann man auch genauso eben, wie gesagt, sich Fehler erlauben, wenn so Kleinigkeiten passieren, Tippfehler in einer E-Mail oder solche Sachen, weil man dann eben auch so gefestigt in dem ist, dass das, wo es drauf ankommt, auch performt. Und im Endeffekt kommt es drauf an, dass die Werbeanzeige die Ergebnisse abliefert, der Content das Engagement liefert und so weiter und so fort. Und auch da die Persönlichkeit reinbringen zu dürfen. Und das dritte ist, wenn man schon eigenes Marketing macht als Agentur, dann sich zu fokussieren. Auch das, was man dem Kunden eigentlich sagt, auch für sich selbst mitzunehmen und zu sagen, okay, ich mache halt jetzt wirklich nur Instagram zum Beispiel, weil das ist eh schon so viel Aufwand. Ja. Und da ja sich zu konzentrieren und eben auch auf Kundenakquise zu fokussieren.
Mhm. Ja, liebe Victoria, ich könnte jetzt noch wahrscheinlich länger mit dir plaudern, weil es sehr spannend ist, so deine Gesichtspunkte da ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Aber ich würde sagen, für heute lassen wir es mal gut sein. Ich glaube, da war jetzt schon sehr, sehr viel wertvoller Input dabei. Und wenn jetzt jemand sagt, er hat da noch Fragen oder er möchte sich mit dir austauschen oder hat sogar Interesse, dass er mal sagt, wie würde deine Zusammenarbeit auch mit dir aussehen natürlich, dann werden wir natürlich deine Kontaktdaten auch in die Shownotes geben, sodass man dich kontaktieren kann. Und ich sage lieben Dank, dass du da warst und uns so wertvolle Inputs zum Thema, ja, wie baue ich eine Agentur auf, was muss ich da beachten, welche Herausforderungen gibt es da und dass du da deine eigene Story so hineingebracht hast, ist sehr, sehr wertvoll gewesen. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank nochmal auch für die Möglichkeit. Und wenn wer Lust hat, sich auf einen Kaffee auszutauschen, wirklich jederzeit einfach gerne melden. Dann freue ich mich, wenn meine Insights irgendjemanden, auch nur einer Person da draußen weitergeholfen haben.
Davon bin ich überzeugt.
Das war der SMAC Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.